Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir haben über diese vielen Jahrzehnte, denke ich, in allen Generationen gelernt, dass nicht der automatisch recht hat, der es am lautesten rausschreit, sondern der, der am akribischsten nach der Wahrheit sucht und es dann erzählt, wenn es verbindlich ist. Ich glaube, da haben wir über die Jahre, sind wir da sehr gut mitgefahren. Und das ist auch in der heutigen Zeit, in der viel schneller gewordenen, journalistisch auch viel schneller gewordenen Zeit, auch unser Markenzeichen, dass online nicht unbedingt bedeuten muss, schnell, 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 sondern das kann auch gründlich, gründlich, gründlich sein. Und da sind wir Gott sei Dank auf einem sehr, sehr guten Weg.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute heißt es, herzlichen Glückwunsch Kicker, 100 Jahre wird der Kicker alt. 1920 hat Walter Bensemann mit einem Handkarren in Konstanz die ersten Ausgaben verkauft und es ist ihm gelungen, den Kicker zu einer unverzichtbaren Lektüre für Fußballfans zu machen. Auch für mich als Fußballreporter ganz wichtig, immer wieder in den Kicker zu gucken, in der Vorbereitung auf die Spiele. Was gibt's Neues in den Vereinen? Der Kicker, der weiß es und der Kicker steht auch für Seriosität, für Top-Information, ohne spektakulär zu werden, ohne boulevardesk zu werden. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Einer, der fast 100 Jahre dabei ist, das ist Frank Lussem. Er ist zumindest am längsten aktuell in dem Reporterpool vom Kicker mit dabei. Und mit ihm habe ich gesprochen über diese 40 Jahre, die er beim Kicker erlebt. 40 Jahre heißt auch technische Weiterentwicklung von der dreistöckigen Schreibmaschine hin zum Computer. Die Entwicklung der Sprache, wie hat man früher berichtet, wie hat man das heute gemacht? Die Entwicklung der technischen Umsetzung, Smartphones, online, gab es früher alles gar nicht. Frank Lussem hat alles mitgemacht und, wenn man das so sagen darf, er hat alles überlebt. Er hat es geschafft, sich mit diesen Neuerungen anzufreunden und ist seit 40 Jahren fester Bestandteil beim Kicker. Deswegen freut es mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Ja, und dann darf ich vielleicht nochmal so eine private Story hier erzählen, bevor wir uns das Interview anhören. Ich selbst bin als 9-Jähriger zum Kicker gekommen, und zwar ein Mitschüler in der Grundschule, Günther Matz. An den kann ich mich auch noch erinnern. Den habe ich mal privat in seinem Kinderzimmer besucht und dort lag eine Ausgabe. Ich so, was ist das denn hier? Ja, so Fußballzeitung gibt es immer montags und donnerstags. Und dadurch bin ich auf diese Zeitung aufmerksam geworden, habe sie mir dann regelmäßig gekauft. Immer erst montags, weil ich donnerstags diese graue Ausgabe nicht so interessant fand. Was interessiert mich, die Hinweise auf die Spiele? Ich will wissen, wie sie gespielt haben. Aber das hat sich dann auch gelegt und dann habe ich beide Ausgaben gekauft. Das mal so ein Rückblick in meine Zeit, wie ich zum Kicker gekommen bin. Wer sich jetzt von euch fragt, wer ist denn überhaupt dieser Ralf Bosse, dann will ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, habe mehr als 1200 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live kommentiert und biete eben mit Bosses Bundesliga-Blog einen Podcast zum Fußball an. Hier jetzt das Gespräch mit Frank Lussem vom Kicker Sportmagazin. Frank Lussem darf ich begrüßen. Wer den Kicker regelmäßig liest, der kommt an diesen Namen eigentlich nicht vorbei. Denn Frank, gerade bei der Bundesliga-Berichterstattung 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, taucht dein Name immer wieder auf. 100 Jahre alt seid ihr geworden mit dem Kicker. Herzlichen Glückwunsch dazu. Habt ihr denn ein bisschen feiern können?
Nein, das leider nicht. Die großen Feiern, die geplante große Feier für Gäste, Mitarbeiter etc. pp. Fiel Corona zum Opfer. soll nachgeholt werden, kann hoffentlich nachgeholt werden. Allerdings ist Feiern jetzt auch nicht das Wichtigste. Das muss man einfach so sehen. Wir stecken in einer Situation allesamt, mit der wir nie gerechnet haben, die wir überhaupt nicht kennen, immer noch nicht richtig kennen. Das sieht man gerade jetzt, wo es wieder über uns kommt. Deshalb Feiern auf Platz 2, versuchen die Arbeit so gut zu machen wie möglich auf Platz 1.
Ich glaube, das Nicht-Feiern ist eigentlich sehr bezeichnend für den Kicker, der sich immer so ein bisschen zurücknimmt, zurückhält, sich gar nicht so in die erste Reihe stellen möchte, immer sehr reserviert daherkommt. Ist das so ein kleiner Charakterzug, der euch da ausmacht?
Ja, wir haben über diese vielen Jahrzehnte, denke ich, in allen Generationen gelernt, dass nicht der automatisch recht hat, der es am lautesten rausschreit, sondern der, der am akribischsten nach der Wahrheit sucht und es dann erzählt, wenn es verbindlich ist. Ich glaube, da haben wir über die Jahre, sind wir da sehr gut mit gefahren. Und das ist auch in der heutigen Zeit, in der viel schneller gewordenen, journalistisch auch viel schneller gewordenen Zeit, auch unser Markenzeichen, dass online nicht unbedingt bedeuten muss, schnell, 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 sondern das kann auch gründlich, gründlich, gründlich sein. Und da sind wir Gott sei Dank auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ich weiß nicht, ob ich dir persönlich auch gratulieren kann, aber ich vermute es mal. Ich selber lese den Kicker seit 1970. Das ist so das 9. Lebensjahr, wo ich durch Zufall auf diesen Kicker gestoßen bin, dass es den überhaupt gibt. Und ich meine, fast durchgehend ist mir der Name Frank Lussem bekannt. Du musst doch wahrscheinlich auch schon 100 Jahre dabei sein, oder?
Knapp. Nee, 40 sind es. In diesem Oktober sind es genau 40 Jahre. Es gibt noch zwei Kollegen, die länger da sind als ich. Das ist einmal der Rainer Franzke, Chefredakteur und Herausgeber Rainer Holzschuh. Ich habe begonnen am 1. Oktober 1980. Ja, 40 Jahre.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, schöne lange Jahre.
Das finde ich gut, dass du sagst, schöne lange Jahre, dass es nie eine Quälerei war, sondern Spaß gemacht hat. Und 40 Jahre heißt ja nicht nur einem Verlag, dem Olympia-Verlag, der den Kicker herausgibt, treu zu bleiben. Das ist in der heutigen Berufswelt ja auch nicht so selbstverständlich. Sondern 40 Jahre heißt für dich ja auch, die technische Weiterentwicklung mitgemacht haben. Von Schreibmaschine hin zum PC. Die andere Möglichkeit, schnelle Übertragung über Smartphones aus dem Stadion heraus, früher nur mit Festnetz vermutlich. Die journalistische Berichterstattung hat sich generell weiterentwickelt, die Sprache hat sich weiterentwickelt und du bist alle Schritte mitgegangen. Da kannst du schon ein bisschen stolz sein, dass du gesagt hast, ich kann mich mit jeder neuen Idee und Umsetzung auch anfreunden.
Ja, Gott sei Dank. Also das ist in der Tat nicht jedem Kollegen gelungen. Ich habe da Kollegen leiden sehen. Mit dieser oder an diesen Entwicklungen auch scheitern sehen. Da bin ich Gott sei Dank immer relativ jung in der Birne gewesen und habe diese Schritte allesamt mitgehen können, ohne dass mir das irgendwie große Kämpfe abgenötigt hätte. Das war im Gegenteil. Wir waren zum Beispiel später dran als viele Kollegen mit PCs und haben dann auch auf die Olympia Monika eingeprügelt, als die schon recht leise ihre Finger über die Tastaturen der PCs ersten Generationen huschen ließen. Und dann war ich froh, als es da war und habe mich auch privat damit beschäftigt. Deshalb war das alles keine unerfüllbare Aufgabe für mich. Andere Kollegen haben in der Tat darunter gelitten. Und da kann ich mir nur vorstellen, wie schwer diese Wege für die gewesen sind. Ich habe noch die letzten Wochen in Blei erlebt. Im Bleisatz erlebt, bevor dann umgestellt wurde auf das Redaktionssystem computergesteuert. Das war schon eine ganz interessante Sache und ich habe früh gelernt, warum das die Druckereikunst, also die Druckerei, die schwarze Kunst hieß, weil man hatte dann doch mal ein paar schmutzige Finger, wenn man der ganzen Sache zu nahe kam.
Olympia, das ist die Schreibmaschine, müssen wir vielleicht auch kurz erklären, falls jemand zuhört und das gar nicht mehr weiß, dass es das mal gab, ein Hersteller von Schreibmaschinen. Die ersten vermutlich dann nicht elektrisch und dreigeschossig sozusagen, diese Riesenmonster, die man vielleicht noch so kennt.
Genau, das waren schon Geräte, ja, das ist mit heute überhaupt nicht mehr vergleichbar, wo ich mich zum Beispiel in der PK hinsetze und quasi simultan per Smartphone mitschreibe und formuliere, um so schnell wie möglich an unsere Online-Redaktion nach Nürnberg zu senden. Das ist wirklich eine große Entwicklung, Sprünge, die gemacht wurden, die wahrscheinlich dann auch nur noch vergleichbar sind im Endeffekt mit dem, was mit der Erfindung des Buchdrucks vonstatten ging damals in Sachen Medien.
Also der Herr Gutenberg, der Gründer vom Kicker, wenn man das so sagen darf.
Ja, sagen wir mal so, ein Vorbild auf jeden Fall.
Hast du denn damals deine Berichte, weil es ging ja wahrscheinlich auch um die Schnelligkeit. Der Hauptspieltag Bundesliga war damals Samstag. Gut, erscheinungsweise Montag, der Druck war vielleicht nicht ganz so groß, aber musstest du auch Berichte durch?
Mittwochabend. Ja. Genau, Mittwochabends zum Beispiel. Also das waren schon Herausforderungen, wenn man zum Beispiel in der ehemaligen Sowjetunion war oder in den Staaten, die im Ostblock, wie man ihn nannte, zugerechnet wurden. Da konnte es schon mal passieren, dass du für eine Telefonbereitstellung plötzlich $100 zahlen musstest und dann bekamst du ein Telefon, auf dem keine Wertscheibe war. Und dann musstest du irgendwie mit Händen und Füßen versuchen, das Fräulein vom Amt, das dort irgendwo saß, dazu überreden, eine Leitung nach Deutschland zu schalten. Die musstest du dann offen halten, weil auflegen und nochmal, das ging nicht. Und du hast dann da aus einem Stadion irgendwo im Nirgendwo hast du telefoniert und warst froh, dass du mit der Außenwelt verbunden warst. Es war schon eine Situation, die man sich heute nur noch sehr, sehr schlecht vorstellen kann. Die hatte schon was. Das war schon teilweise ein Nervenspiel, absolut.
Ich habe aber mir die Serie auf den sozialen Plattformen mit dem Titel Erinnerungen von R, live übertragen quasi Radio. Und das wäre doch, wenn du das so schilderst, auch sehr, sehr interessant, das mal lesen zu können. Hast du mal überlegt, da ein Buch zu schreiben?
Ach nee, eigentlich nicht, weil, also da muss ich jetzt wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich außerhalb unseres Jobs, ob das die Leute so fesselt. Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe jetzt noch regulär 5 Jahre zu arbeiten, ich werde mit Sicherheit nicht in ein tiefes Loch fallen. Dazu habe ich zu viele andere Dinge, die mir Spaß machen. Aber wenn dann tatsächlich meine Zeit bleibt und meine Frau sagt, komm, setz dich hin und schreib was, kann sein, dass ich es mache. Durchaus, ja.
Also mich würde es interessieren. Weil
es ist auch in der Tat, es ist ja heute kaum mehr vorstellbar. Es gab Kollegen, die wirklich stundenlang versucht haben, Leitungen nach Deutschland zu bekommen und Gott sei Dank, irgendwie hat es immer geklappt am Ende, aber es war schon ein absolutes Nervenspiel. Es ist mit nichts vergleichbar heute.
Und da muss man ja auch sagen, ihr hattet ja nichts zum Rüberschicken, sondern ihr musstet, vermute ich jetzt mal, einer Sekretärin die Texte diktieren, die sie getippt hat, um dann in den Druck zu gehen.
Haben, ne? Ja, wir haben ein bisschen anders gearbeitet beim Kicker und zwar haben wir das so gemacht, ich sitze im Stadion und der Kollege in Nürnberg ist mein Telefonpartner und ihm habe ich quasi ja, bruchstückweise nicht diktiert, sondern er hat das dann zusammengeschrieben. Also ich habe ihm die Ereignisse geschildert und er hat das dann zusammengeschrieben. Und da kam es auch schon mal zu Missverständnissen. Wenn die Leitung schlecht war, wenn das im Stadion, wenn du in Belgrad im Maracanã bist, bei Roter Stern, und da sind 100.000 Menschen, da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr und dann kannst du dir vorstellen, was der in Nürnberg am Telefon versteht. Es gab ja auch damals keine digitale Leitung, das war alles schön mit Rauschen versetzt und so weiter. Da konntest du dann auch schon mal zu einigen Missverständnissen kommen. Was man nicht vergessen darf, Live-Übertragungen von Fußballspielen, die waren in den frühen 80ern die absolute Ausnahme. Also du hattest auch nicht das Fernsehbild als Korrektiv. So, das nächste, was dazu kam, die deutsche, also die Bundesliga war meist mit 4, 5, 6 Vereinen im Rennen, also im Meistercup und Europapokal der Pokalsieger, UEFA Cup, und die spielten alle mittwochs. Und Donnerstag mussten wir von Flensburg bis Konstanz auf dem Markt sein. Und da wurde nichts im Fernsehen übertragen. Und du hattest häufig Gegner aus dem Ostblock. Und du hattest häufig diese Probleme. Wir haben es letztlich immer geschafft, aber frag mich nicht wie. Frag mich wirklich nicht wie.
Aber umso stolzer könnt ihr sein, dass das eben geklappt hat. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich, du kommst ja auch aus Nordrhein-Westfalen, mich ja nun auch, das WDR das dritte Programm eingeschaltet hatte. Wir hatten damals nichts, wir hatten ja nur diese drei Programme. Und da gab es in der Hoffnung mittwochsabends, Europapokalabend, die Ansagerin, die dann sagte, in Abänderung unseres Programmes zeigen wir die zweite Halbzeit des Europapokalspiels live. Mit der Hoffnung, dass meine Borussia aus Mönchengladbach gezeigt wurde. Aber das war eine Riesensensation. Das hast du gehofft, absolut, dass das passiert, ne?
Absolut. Ich werde nie vergessen, wie das waren meine ersten Wochen beim Kicker. Da spielte der 1. FC Köln. Ich bin Kölner und war ein Riesenfan des FC natürlich. Spielte damals in Barcelona, hatte das Hinspiel in Köln 1-0 verloren. War so alles klar, die fliegen raus. Ich war selber erst ein paar Wochen da, habe noch keine Verantwortung übernommen. Mein Kollege Hans-Günther Klemm war im Nou-Camp und wurde und seine Bruchstücke wurden aufgenommen. Ja, und auf einmal gewannen die Kölner 4-0. Aber das war schon spannend, dann da mit den Kollegen noch nach dem Andruck zu sitzen und auf die Fernsehbilder zu warten von diesem grandiosen 4-0-Sieg. Das war einfach schön.
Nun bist du, ich habe es eingangs gesagt, zuständig für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Ist das Wohnort geschuldet oder deinem, wie du gerade gesagt hast, Fußballfanherz geschuldet? Was waren da zuerst?
Ja, das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste früher überhaupt nicht, wie man von Köln nach Leverkusen kommt. Das war für uns ein Berg und Ende. Punkt. Diesen Werksverein, den habe ich dann kennengelernt. Das war Wohnort geschuldet. Ich kam in die Westredaktion nach meinem Volontariat in Nürnberg und habe dann halt diese Clubs mit der Zeit übernommen und habe das viele Jahre lang parallel gemacht, was gar nicht so einfach war. Bei den einen war es der Pillendreher, bei den anderen der Geißbock. Und so wurdest du dann auch immer empfangen. Am besten war es dann immer bei den Derbys, vor den Derbys, nach den Derbys, wo sich dann mal richtig rustikal beschimpft wurde. Und da stand man zwischen den Stühlen und hat sich gesagt, oh Gott, wie kommst du jetzt hier aus der Nummer wieder raus? Aber gut, es hat alles geklappt. Es war rustikal, aber in Ordnung.
Ich bin jetzt mal vorsichtig bei dem, was ich jetzt sage. Ich glaube, du bist nicht so ganz zu beneiden. Auf der einen Seite Bayer Leverkusen, ein Verein, der jetzt nicht unbedingt, vorsichtig ausgedrückt, deutschlandweit für Euphorie sorgt, und auf der anderen Seite den 1. FC Köln, mit dem du ja auch ständig auf- und absteigst. Dann bist du ja in der Berichterstattung auch auf einmal zweitklassig und bist dann auch nicht abwertend gemeint, aber in Sandhausen, in Heidenheim, in Würzburg. Das ist natürlich auch sehr, sehr unglücklich. Wenn ich zum Beispiel andere Kollegen von dir sehe, Carlo Wild, der Bayern München hat, der ist ja nur auf der Erfolgswelle als Reporter mitzuschwimmen. So gesehen ein bisschen ärgerlich für dich?
Nee, überhaupt nicht. Also Das fand ich immer sehr, sehr spannend und ich habe einfach viel zu viel Spaß an dem Job, an den Menschen, an den Diskussionen, Auseinandersetzungen, daran Neues kennenzulernen. Das kann auch dann gerne der zweite Liga sein. Der 1. FC Köln ist ohnehin auch als Zweitligist immer auf der großen Bühne. Das muss man einfach so sehen, so wie das der HSV, wie das der VfB Stuttgart ebenfalls ist. Also ich bin nicht einen Tag mal aufgestanden und habe mir gedacht, boah, heute hast du keinen Bock, heute wird's langweilig oder so. Nee, Bayer Leverkusen war insofern interessant, als diese Anfeindungen, die diesem Club entgegengebracht wurden, nicht immer nicht immer gerecht waren. Und man hat dann auch, wenn man das genau beobachtet hat, nahe beobachtet hat, dieses riesengroße Engagement der Menschen, die da arbeiteten, gesehen und dann auch irgendwann honoriert. Und von wegen Plastikclub. Es gab über all die Jahrzehnte nie einen familiäreren Verein als Bayer Leverkusen. Die haben ihre Möglichkeiten ausgenutzt, ganz klar. Aber sie haben vor allen Dingen immer daran gearbeitet, ein nach innen sehr, sehr menschlicher Verein zu sein, wo sich viele, viele Clubs, wo Zeta und Mordio herrschte, eine Scheibe von abschneiden konnten, absolut.
Der Kicker wird 100 Jahre alt und hat es geschafft, mögliche Konkurrenz, wenn man den Begriff benutzen darf, eigentlich schon gar nicht groß werden zu lassen. Ich kann mich erinnern, es gab mal die Fußballwoche. Das ist jetzt nicht die Fußballzeitung, die es in der DDR gab, sondern wir hatten in Deutschland, meine ich, auch mal eine Fußballwoche. Ja. Und es gab das Sportmagazin, was ihr dann quasi auch vereinnahmt habt, denn es hieß zwischendurch mal bei euch Kickersportmagazin. Jetzt heißt es wieder nur Kicker. Also ihr überlebt seit 100 Jahren. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern auf ganz, ganz hohem Niveau. Halte ich auch nicht für selbstverständlich. Wie ist es bei euch intern, wenn die Redaktion sich trifft? Oder du hast eben gesagt, der Chefredakteur Rainer Holschuh, Karl-Heinz Heimann ist es vorher jahrzehntelang gewesen. Wenn ihr euch trefft, wie stolz seid ihr darauf zu sagen, Mensch, wir haben Konkurrenz, ja, wir haben auch Sportbild, klar, aber keiner pinkelt uns an, keiner macht uns so eine große Konkurrenz. Die Leser sind immer noch von Kicker, von der Qualität überzeugt.
Ja, also da ist vor allen Dingen, ohne dass das jetzt ständig im Bewusstsein ist, aber wir sind schon, sagen wir mal so, wir haben in dem großen Schrank ein Fach Stolz, denke ich, ja. Das wird auch nicht kleiner, dieses Fach, im Gegenteil, wenn man die Entwicklung, die wir im digitalen Bereich genommen haben, sieht, dass wir crossmedial besser aufgestellt sind als viele, viele große Verlage. Der Olympia Verlag ist ja ein Schnellboot auf diesem Gewässer mit knapp über 200 Mitarbeitern. Und wir haben es wirklich geschafft, diesen modernen Weg zu gehen, ohne dass wir die Tradition aus dem Auge gelassen haben, die für uns heißt Fachlichkeit, Aktualität, Kritik ja, aber keine Peitschenhiebe. Und das haben wir auch in die moderne Welt rübergerettet. Und ich finde, da können wir am meisten stolz drauf sein, weil das Problem der Print-Zeitungen, das kennen wir, das trifft so gut wie alle. Und da haben wir eine Kompensation geschaffen, auf die wir, glaube ich, sehr, sehr stolz sein können.
Zumal dieser Stolz vor wenigen Tagen noch ausgezeichnet worden ist. Oder ihr könnt stolz sein auf eine Auszeichnung, so muss man es vielleicht richtigerweise sagen. Vielleicht kannst du uns, Frank Lusser, nochmal sagen, für und von wem ihr denn ausgezeichnet worden seid.
Ja, wir haben uns gefreut über den Bayerischen Sportpreis. Der wurde in der Kategorie herausragende Präsentation des Sports verliehen. Und der Jimmy Hartwig hat die Laudatio gehalten. Jörg Jakob, Chefredakteur, und Rainer Holzschuh, Herausgeber, haben das sehr, sehr stolz und sehr, sehr gerne entgegengenommen. Das war schon eine tolle Auszeichnung zum 100. Geburtstag. Und ich freue mich ganz besonders, da gibt es ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro und das wurde sofort an die Power Girls Initiative der Universität Würzburg weitergeleitet. Das ist ein Projekt, das an mehr als 12 Standorten in Deutschland Mädchenfußball anbietet und fördert. Und da freue ich mich, dass die Anführung Männerzeitung Kicker das an dieses Projekt gespendet hat. Finde ich auch ganz toll und modern.
Ein Kritikpunkt muss ich leider anbringen, Frank Lusse. Ihr hattet in den 80er Jahren ein wunderschönes Heft, das Fußballmagazin. Das habt ihr eingestellt und es ist offiziell gesagt worden, das ersetzen wir durch die Sonderhefte, die es dann ja immer wieder mal gibt, aus aktuellem Anlass, aktuell Europapokal, Champions League und so weiter. Aber dieses Fußballmagazin erschien in der Regel einmal im Monat, blickte so ein bisschen hinter diese 1-0-Berichterstattung, war sehr hochwertig gemacht. Für mich als relativ jungen Leser noch ein Poster dabei, das war immer riesengroß, tolle Geschichte.
Warum hat man es eingestellt und warum, offensichtlich ist es so, lohnt es sich heutzutage nicht mehr, so ein Magazin rauszubringen?
Ja, das hat was damit zu tun, dass die Zielgruppe, also unsere journalistische Zielgruppe, sich immer weiter von uns entfernt hat. Das Fußballmagazin war ein Magazin, das es auf Home Stories setzte, das auf gemeinsamen Restaurantbesuchen bestand, das auf Fotos von Fußballer X mit Partnerin Y lebte. Das Fußballmagazin war, war etwas sehr, sehr, das war Ausdruck seiner Zeit. Und diese Zeiten haben sich geändert. Du kannst heute nicht mehr Fußballer X anrufen und sagen, hast du mal Zeit, geh mal was essen und mach ein Interview. Da sind mehrere Sperren eingebaut mittlerweile. Es gibt so gut wie überhaupt keine Home-Stories mehr. Also, was weiß ich, Ebert Lien mit Frau vor Kamin und Hund, mit Hund, kriegst du heute alles nicht mehr. Und das ist diesem Blatt die Existenzgrundlage entzogen worden durch die zunehmende Professionalisierung und den Versuch der Vereine und Berater, die Kommunikationsherrschaft zu erlangen. Das ist traurig, aber wahr.
So wie du das sagst, kann ich es nachvollziehen, denn der Kicker hatte früher zum Beispiel die Privatadressen der Spieler veröffentlicht für Autogrammwünsche.
Genau.
Die konnte man direkt anschreiben. Wäre heute ja eine Katastrophe, würde überhaupt gar keiner machen.
Absolut.
Aber ich höre da so ein bisschen raus, dass ihr auch trotz Kicker nicht in der Lage seid zu sagen, ich rufe da mal eben an, ich möchte gerne den oder den Spieler im Interview und 10 Minuten steht er da später und sagt, ja, hier ist das Interview. Also ihr müsst euch da auch tatsächlich quasi immer wieder offiziell melden, ja, wir schauen, ob das geht. Genau. Die Presseabteilung erleichtert euch die Arbeit nicht, trotzdem, dass ihr Kicker seid.
Na, ich muss sagen, doch, also ich bin jetzt überhaupt nicht derjenige, der auf die Presseabteilungen der Vereine der die Presseabteilung der Vereine geißelt. Im Gegenteil, ich komme mit den Kollegen da häufig sehr gut zurande und kann mich auch nicht beschweren. Allerdings, die sind nun mal Realität, diese vorgeschalteten Institutionen. Es wird in dem Moment, sagen wir mal, ein bisschen ärgerlich, wenn du ein Interview zurückkriegst und du weißt ja, du machst das ja jetzt auch schon seit 40 Jahren und du hast jetzt nicht das Gefühl, dass da Fallstricke ausgelegt wurden für den Spieler und du kriegst zurück und es ist von der Presseabteilung geändert worden, es ist vom Berater geändert worden und dann haben sie nochmal alle zusammen mit dem Spieler drüber geguckt und herauskommt, ja, am Ende was ganz Dünnes, dann ist das schon eine Sache, die ärgert einen. Weil ja auch die eigene Arbeit entwertet wird. Aber, muss ich sagen, ist relativ selten geworden, was auch daran liegt, dass die Spieler geschickter sind als früher, dass sie nicht mehr so poltern, ungefiltert poltern wie früher. Wenn ich mir heute alte Kicker durchlese und sehe, wie da welche Interviews da veröffentlicht wurden. Nur ein kleines Beispiel: 1983 hat der 1. FC Köln Pokalendspiel gegen Fortuna Köln gespielt. Der große Star der Fortuna damals, Dieter Schatzschneider. Und das Spiel war also am Samstag. Und Donnerstag-Kicker erschien mit der Interview der Woche, Dieter Schatzschneider, Schlagzeile: Luppen macht nur dumme Sprüche. So, Luppen war sein Trainer. Das muss man sich also mal vorstellen, wenn heute der Pokalfinalist donnerstags im Kicker erscheint, wo der Topstar der Mannschaft den Trainer dermaßen abmeiert, gäbe es heute gar nicht mehr. Wäre schlichtweg unmöglich. So, das ist dann schon ein riesengroßer Unterschied zu früher, ja.
Wäre aber interessant, wenn es noch gemacht würde.
Denn absolut, das Leser. Absolut.
Aber ich höre...
Es gibt schon durchaus noch Situationen, in denen die Spieler die Clubs umgehen, dann wollen sie es aber auch. Dann fragt man nicht an, sondern dann wird man angefragt. Können wir ein Interview machen? So. Und das ist ist dann meistens dann, wenn zwischen dem Spieler und dem Club ja irgendwas vorgefallen ist.
Dann seid ihr Mittel zum Zweck, um deutlich zu machen, der möchte sich gerne verändern. Hallo Vereine, achtet drauf, der ist auf dem Markt.
Irgendwas ansprechen. Philipp Lahm zum Beispiel damals, der von den Bayern mit der Rekordstrafe von 50.000 Euro belegt wurde für ein Interview in der Süddeutschen, in der er ganz klar Missstände innerhalb des Teams angesprochen hat. Das hat er mit Sicherheit auch nicht vorher mit der Presseabteilung des Clubs abgesprochen. Bruno Labbadia, der vor dem Pokalendspiel 2009 mit Bayer Leverkusen ein Interview in der Süddeutschen hatte, wo er den Club vollkommen ins Enkel stellt. Und abends hat er auf der Bank gesessen und vergessen, die Stürmer einzuwechseln, die das 0-1 gegen Werder Bremen aufholen. Also das war auch an der Presseabteilung vorbei. Passiert noch, aber immer seltener natürlich.
Wo ich euch so ein bisschen bewundere, darf ich glaube ich sagen, ist, wenn man vor allen Dingen Länderspiele sich ansieht. Die deutsche Mannschaft im Moment ja doch durchgehend enttäuscht. Man als Zuschauer sich aufregt, selbst wenn man Fußballjournalist ist, so wie ich, Radioreporter, versucht man sich ja doch immer wieder zurückzunehmen und vielleicht bewertet man so ein Fußballspiel auch anders. Aber ich merke ja bei mir selber, ich rutsche auch einfach immer die Rolle des Fans und sage, was spielen die für eine Scheiße hier wieder? Ist alles völlig falsch. Ihr werdet euch als Privatpersonen auch über solche Leistungen aufregen und am Tag später liest man es bei euch ruhig, sachlich analysiert, nie beleidigend, selten fordernd nach Reaktionen. Wie schwer fällt das, wenn der Kopf reagieren muss, zu sagen, ruhig Junge, schreib das, wie es neutral ist, und das Herz pocht immer noch und sagt, Mensch, lass mal einen raus, das ist eine Katastrophe, was hier läuft. Wie schwer ist das für euch?
Nicht schwer, weil es ist alles eine, ja, wie soll ich das sagen, ist die Fähigkeit einzuordnen, die wird natürlich seit 100 Jahren wird die geschult. Und du machst auch nicht Nationalmannschaft, wenn du nicht in der Lage bist, das einzuordnen. Also ich glaube, es gibt weiß ich jetzt nicht, fast 1000, ich glaube 960 Spieler hat die Nationalmannschaft gespielt. Und es gibt Generationen von Kicker Reportern, Redakteuren, die diese Spiele begleitet haben, eingeordnet haben. Und jede Generation hat sich von der anderen, hat sich natürlich weiterentwickelt, klar. Früher war Länderspiel, das wurde über 7 Seiten gecovert, weil es hat ja kein Mensch irgendwas gesehen. Vielleicht im Radio gehört, aber niemand hat irgendwas gesehen im Fernsehen, weil es kein Fernseher gab, klar. Und diese Art und Weise, diese Nationalmannschaft zu begleiten, das wurde von Generation zu Generation weiterentwickelt und weitergegeben auch. Diese Solidität, dieses Grundsolide, dieses möglichst Neutrale, dieses auch Verständnisvolle, wurde entwickelt von Generation zu Generation. Und da hatten Schreihälse nie eine Chance. Nie einen Platz.
Aber das spricht eben auch für den Kicker. Seriosität steht an erster Reihe, nicht unbedingt Neutralität, aber schon unemotional versuchen zu analysieren, ohne seine eigene persönliche Meinung reinzuschreiben, auch Enttäuschung hinten anzustehen. Das ist vielleicht eben auch, so wie du es ja auch sagst, das Erfolgsrezept vom Kicker.
Wobei wir, wenn ich kurz einhaken darf, wir sind deutlich meinungsfreudiger geworden und in diesen Meinungen, uns wird ja häufig vorgeworfen, dass wir langweilig wären oder grau in grau und da muss ich natürlich ganz klar, auch aus meiner Erfahrung der 40 Jahre, muss ich ganz klar entgegentreten, was wir an Kommentaren veröffentlichen, das ist schon sehr streitbar, sehr streitlustig. Und da wird auch da wird auch keiner verschont. Nur was die Berichterstattung angeht, klar, das ist so fachlich wie möglich, so viel Kritik wie nötig, aber nie übers Ziel hinausschießen. Dann allerdings im Kommentar schon Rheinwein einschenken. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Ihr habt ja etwa seit 3-4 Jahren im Heft Pro und Contra vor allen Dingen, wo zwei Redakteure von euch gegenseitige Meinungen aussprechen. Aber fester Bestandteil für die Bundesliga, für die zweite Bundesliga gibt immer einen Kommentar, immer eine Einordnung, genau, die durchaus dann auch deutlich ist. Oder wenn es eben doch mal ein Schwerpunktthema ist, was Fußball Deutschland auf den Nägel brennt, dann nehmt ihr auch dazu Stellung.
Ja, wir haben auch in den vergangenen Jahren häufig an Tagen wie diesen hieß es, das haben wir vor Saisonbeginn gemacht, wo wir Dinge im Fußball angeprangert haben, die uns schlicht und einfach sauer aufgestoßen sind, wo man dann auch nicht mit der Meinung hinterm Berg hat. Wir haben auch, sagen wir mal, eine sich neu entwickelnde Fußballsprache dahingehend analysiert und kritisiert, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, jeder soll sich weiterentwickeln, Sprache muss sich weiterentwickeln und tut das auch, aber gerade im Fußball muss sie verständlich sein für jeden, der diesen Sport liebt. Und wenn dann Wortschwurbeleien irgendwo von Trainern auf Pressekonferenzen nach einem verkrampften 0:0 rausgehauen werden, und im Endeffekt waren wir alle Zeuge eines tollen Spiels, ja, dann stimmt das nicht mehr. Dann muss man ganz klar auch sagen, Kinder, wir gucken Fußball, wir können in etwa abschätzen, was sich da abspielt, und da könnt ihr nicht aus einem verkrampften 0:0 ein klasse Rasse Fußballspiel machen. Geht nicht. Und das sind auch Dinge, die wir analysiert haben und wo wir auch versucht haben, ich glaube sogar mit ein bisschen Erfolg versucht haben, das Ganze wieder zu erden.
Zumal ihr selber auch nicht unglaubwürdig werden dürft. Ihr könnt da nicht, wie es Fan vielleicht gerne macht, eine deutliche Niederlage als unglücklich darstellen und auf den Schiedsrichter schieben.
Ja. Wenn's schlecht war. Wir waren viel besser, wenn die 5 Konter nicht gewesen wären.
Ja, genau. Wenn der Gegner nicht da wäre, hätten wir es gepackt. Aber da sind wir bei einem anderen Streitpunkt, der natürlich jeden Montag aufploppt. Es interessiert niemanden. Kein Spieler interessiert sich dafür. Aber die Benotung ist immer ein Thema. Ihr habt ihn natürlich eingeführt. Ich möchte schon sagen, es ist keine Spielerei, es ist eine Bewertung. Ich gucke da ganz genau drauf, gerade wenn ich meine Spiele kommentiert habe, gucke ich immer montags, wie hat der Kollege das bei euch gesehen? Habe ich richtig gelegen? Hat er das anders gesehen? Habe ich was falsch gemacht? Dann guckt man sich die Benotung an und denkt, Matthias Mann, meine Herren, du hast echt keine Ahnung vom Fußball. Habe ich ganz anders bewertet. Wie hochwertig von der Bedeutung her ist diese Benotung bei euch im Hause?
Ja, schon. Also da gibt es mitunter, ich würde fast schon sagen, halbstundenlange Diskussionen um 3,5 oder 4. Das ist so. Wir nehmen diese Spielerei sehr, sehr ernst, weil wir auch um die Verantwortung wissen, weil wenn man seine Kernkompetenz nicht ernst nehmen würde, dann macht man selber einen riesengroßen Fehler und gräbt sich das Wasser ab. Ich bin glaube ich, weiß ich auch nicht, wie ich das jetzt... Es ist eine subjektive Ansicht. Und da gibt's natürlich Kollegen, die denken völlig anders über ein Fußballspiel wie ich. Für die ist eine Leistung 3, die für mich 4,5 ist, weil ich das und das und das sehe, und der sieht halt was anderes. Das kann passieren. Deshalb bleibt es eine Spielerei, aber eine sehr ernstzunehmende Spielerei oder ernstgenommene Spielerei. Das merken wir ja auch, unsere Leser und User, die bei den verschiedenen Managerspielen mitmachen. Die bohren da natürlich schon mal nach, wenn ihr Spieler statt der erhofften, was weiß ich, wie viele Punkte, minus 15 Punkte da einfährt, dann werden die schon kritisch, ja.
Stimmt, gar nicht dran gedacht. Auch das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium. Ja. Richtig, ja. Umso hochwertiger und wertvoller und wichtiger ist es dann ja ganz offensichtlich. Wobei ich habe so bei Torhütern so ein bisschen Schwierigkeiten. Ein Torhüter, der 90 Minuten lang nichts zu tun hat, also fehlerlos gespielt hat, kriegt bei euch in der Regel eine 3. Müsst ihr nicht eine 1 haben, weil er hat nichts falsch gemacht?
Sagen wir mal so, wenn er nichts zu tun hat und dann würde er noch was falsch machen, was soll er dann kriegen? Eine 6?
Ja.
Das ist schwierig. Ja, ja. Also bei uns ist die 3, sagen wir mal, diese salomonische Ausgangsnote, von der man sich nach vorne oder nach hinten bewegen kann. Es wäre zum Beispiel für mich kein Ansatz, wenn ich sage, jeder Spieler startet bei 6 und kann sich dann mal locker hocharbeiten über die 90 Minuten. Den Ansatz habe ich nicht. Bei mir startet jeder bei 3. Das ist gleich, ist dann für mich wie so eine gedachte Null.
Würde ich jetzt auch nachvollziehen können, ja.
Ich habe jetzt auch zum Beispiel Timo Horn, am vergangenen Freitag hat er eine 2,5 bekommen, weil er genau eine Szene im Spiel hatte, in der er überragend gehalten hat. Ansonsten war das eine normale Schnittleistung, aber er hat den ersten FC Köln vor einem Rückstand und damit wahrscheinlich vor einer Niederlage bewahrt. Und deshalb habe ich ihn dann auf 2,5 gesetzt. Also der hat sich von der 3 dann hochgearbeitet.
Es gab ja vor kurzem...
Da muss man sagen, dass der Timo sich auch schon runtergearbeitet hat in dieser Saison.
Ja, leider ist das so, das tatsächlich. Das ist
eine andere Geschichte, ja.
Es gab vor kurzem ja eine Dokumentation über euch, 100 Jahre Kicker in der ARD. Und ja, da bist du mit dem Karl-Heinz Wild auch zu sehen. Da geht es genau um diese Benotung auch. Da ist die Situation eingefangen, wie ihr dann telefoniert mit der Redaktion Nürnberg und sagt, nee, da muss ich nochmal ändern, hat gerade einen Fehler gemacht, mach mal 3,5 draus. Zum einen ist das so, dass ihr tatsächlich sofort reagiert und sagt, nee, ich muss doch nochmal korrigieren, da hat er gerade einen Fehlpass gespielt, da muss er nochmal eine Note runter.
Ja, wenn Fußballer Fehlpässe spielen, das ist eher die Normalität. Aber wenn diesem Fehlpass ein Gegentor folgt, dann ist das schon ein Fehler, der dafür sorgt, dass du eine schlechtere Note kriegen kannst. Ja, absolut.
Ich fand es sehr interessant zu sehen, weil das, was ich jetzt eben von dir gehört habe, eigentlich in 40 Jahren deine Arbeitsweise sich gar nicht geändert hat. Das hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an. Aber du hast damals gesagt, aus Maracana, Stadion in Belgrad, durchtelefonieren, wie es läuft. Ihr sitzt jetzt immer noch im Stadion, habt wiederum einen Kollegen in Nürnberg und telefoniert ihm auch wieder durch, was er denn schreiben kann. Gut, er hat jetzt das Hilfsmittel Fernsehen, kann es selbst beobachten. Ihr könnt auch mit ihm quasi als dritte Person dann reden über das Spiel, welche Eindrücke er vielleicht noch mit hat. Vielleicht hat er besseren Statistiken Zugriff. Aber eigentlich hat sich das ja von der Grundidee her durch Telefonieren doch nichts geändert.
Nee, das ist korrekt. Das hat aber auch was damit zu tun. Das ist so eine Safety-First-Nummer. Also zunächst mal soll der Redakteur im Stadion so häufig wie möglich auf den Rasen schauen und nicht auf seinen Laptop. Das ist bei vielen Kollegen von vielen anderen Zeitungen anders. Die starren dann in der zweiten Halbzeit, weil sie mit Schlusspfiff auch eine Version fertig haben müssen, starren die nur noch auf die Tastatur und nur noch in Fragmenten auf den Rasen. Und das ist nicht gut, weil wie will ich ein Spiel beurteilen, analysieren, dass ich höchst zur Hälfte sehe? Deshalb haben wir halt diese Sache, dass wir sagen, okay, der Kollege in Nürnberg nimmt das auf und edelfedert das, wie wir es nennen, veredelt das, was wir ihm ansetzen, da durchs Hörrohr pusten.
Ja, das stimmt, was du sagst, kann ich nur bestätigen. Im Stadion hast du viele Kollegen, die schreiben, dann gibt es irgendwie einen Aufschrei, gut, im Moment auf fehlenden Zuschauern genau, nicht. Und dann suchen sie den nächsten Monitor, um dort in der Wiederholung zu sehen, was passiert genau ist. Das ist schon ungewöhnlich, so, ja. Das stimmt.
Der Kicker. Du hast nicht in jedem Stadion Monitore. In Köln habe ich es, in Frankfurt glaube ich nicht. Von daher ist es nicht gut, nicht zu gucken. Das bringt nichts.
Der Kicker hat auch immer versucht, einen Spagat hinzubekommen zwischen ernsthafter 1-0 Berichterstattung, dem Blick hinter die Kulissen, aber auch so ein bisschen, sagen wir, mentales Durchatmen für den Leser. Ihr hattet eine Zeit lang donnerstags ein Rätsel immer im Heft.
Schon ja, genau.
Viele, viele, viele Jahre nicht mehr. Jetzt gibt's immer so diese Geschichte den Blick in die Geschichte, montags, donnerstags. Es gibt den Abpfiff mit den Kabarettisten, sehr, sehr hochwertig, wie ich finde. Passt das in den Kicker generell, in die Zeitung rein? Ist das nicht etwas, was eigentlich mit der Grundausgabe, wir wollen hier was über Fußball berichten, vielleicht gar nicht so zusammenpasst?
Na, ich glaube, dass es passt, weil sonst, man hat ja heutzutage viel schneller das Urteil der Leser. Früher musstest du Briefpapier rausholen, einen Stift rausholen, Kuvert, Briefmarke zur Post gehen. Heute setzt du dich ja ganz schnell an den PC, schreibst eine Mail und beschimpfst alle erreichbaren Menschen im Hause. Das wäre mit Sicherheit der Fall, dass wir das überdenken würden, wenn es so wäre. Aber nein, das gefällt. Gerade der Blick in die Historie gefällt. Und auch was Django Asyl, Frank Gosen etc. pp., was die machen, das ist gut. Das ist meistens top und gefällt den Leuten auch. Absolut, dieses kabarettistische verbunden mit dem Fußball, das darf dann auch mal scharf sein. Weil es muss auch mal scharf sein, sagen wir so. Das gefällt den Leuten. Und deshalb passt es zum Kicker, denke ich.
Was auch eine Zeit lang interessant war, 70er Jahre etwa, wo du sagst, Brief abschicken an den Kicker, da musst du mir jetzt helfen. Ich glaube, es ging um die Fußballer des Jahres in den einzelnen Positionen. Und da konnte jeder seinen individuellen Vorschlag machen und der wurde auch aufgelistet. Das heißt, es standen auf einmal Torhüter da, die beim Ortsverein irgendwo spielten und kriegten eine Stimme und wurden namentlich aufgeführt. Das habt ihr jetzt natürlich alles weggelassen, aber früher ging es tatsächlich noch. Und da war natürlich ein Riesenspektakel, wenn man das geschafft hatte, seinen Torhüter dort in die Ausgabe zu bringen. Aber auch da seid ihr federführend seriöser geworden. Der Kicker des Jahres, also als Begriff für den Fußballer des Jahres, dann die Herausforderungen, wer ist in der Rangliste ganz oben. Das sind ja eure Themen, genau, die ihr eingeführt habt und ja nun auch völlig undenkbar, dass das mal wegfällt, umsetzt. Genau. Das macht auch den Kicker aus? Ist das ein
Aushängeschild? Es ist die Rangliste. Die Rangliste, die gibt es seit 1956, 2. Januar 1956 erschien die erste Rangliste des deutschen Fußballs, quasi als Zeugnis, Halbjahres- und Jahreszeugnis. Dann 1960 wurde der Fußballer des Jahres unter Federführung des Kickers vom Verband Deutscher Sportjournalisten gewählt, seit 1960, genau. Und seit 1966 die Kicker-Torjäger-Kanone. Damals Lothar Emmerich als erster gewann mit 31 Toren in dieser Saison. Das sind so Sachen, die hat der Kicker erfunden, sich erdacht. Sportfoto des Jahres seit ungefähr 50 Jahren gehört auch dazu. Das sind alles so, ja, es gehört dazu, es gehört zu uns und auch das erfüllt mich mit Stolz, wenn diese Dinge nie in Frage gestellt werden. Die werden nicht altmodisch. Ne, diese Torjägerkanone, die ist jedem Stürmer in der Bundesliga extrem wichtig. Das wird nicht altmodisch, das wird nicht unmodern. Und das finde ich klasse.
Ja, sehr wichtig, kann man nachfragen bei Lothar Koblun, der, du weißt es besser, 20 Jahre auf seine Torjägerkanone gewartet hat.
Das waren sogar mehr. Ich durfte sie ihm dann überreichen.
Ach, guck an, ja.
Und war dann in Oberhausen bei ihm und bekam noch die Ohren lang gezogen. Weil, er hat sie damals nicht bekommen, weil es im Zuge des Bundesliga-Skandals, er ist in diesem Jahr 71 ist er Torschützenkönig geworden mit 24 Treffern als bis dato erster und bis heute einziger Defensivspieler übrigens. Und er hat damals wurde keine Torjägerkanone, das hatte nichts mit ihm zu tun, sondern mit dem Bundesliga-Skandal, in den RWO auch verquickt war. Da hat Karl-Heinz Heimann damals gesagt, bis nicht alle Dinge hier ans Tageslicht gekommen sind, bis nicht alles geklärt ist von diesem Bundesliga-Skandal, werden wir diese Kanone nicht vergeben. Und das ist dann, ich weiß gar nicht mehr wann, es hat schon über 30 Jahre gedauert. Ich glaube, das muss so irgendwie Mitte der ersten 2000er Dekade gewesen sein, als ich es ihm überreichen durfte. Und er hat sich total darüber gefreut, aber hat mir Jungfuchs dann erstmal die Ohren lang gezogen und gesagt, was der Kicker da gemacht hat, das war nicht in Ordnung.
Ja, das
bei mir war jedes Tor drin.
Ja, drin auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ob real, das wissen wir noch nicht, aber ich glaube, heute kann man auch drüber schmunzeln und sagen, das Thema ist durch. Es war
ach ja, klar.
Ein Meilenstein ja. in der Geschichte, sicherlich. Ja. Frank Lussef, ich habe den Eindruck, ich habe mit jemandem gesprochen, der selten so zufrieden ist bei seinem Arbeitgeber, mit seinem Job, über seinen Job so absolut. Total zufrieden und glücklich auch spricht, habe ich zumindest so rausgehört. Und ja auch jedes Mal die Bestätigung bekommen, wenn man wieder weiß, der Kicker hat, du weißt es besser, 1 Million Leserschaft im Jahr. Wie viel habt ihr da aktuell?
Boah, ich muss jetzt wirklich sagen, weil ich diese Zahlen überhaupt nicht verfolge. Ich bin sicher, dass es weniger Käufer geworden sind. Die Leserschaft ist deutlich größer und vor allen Dingen haben wir unfassbar große Zahlen an Leuten, die den Kicker online konsumieren. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so zu sagen, wie viel verkaufst du noch, weil sich sehr viel auf dem digitalen Markt abspielt. Und nicht mehr am Kiosk. Das ist auch wieder eine Entwicklung, die man begreifen, der man Rechnung tragen muss, die man mitgehen muss. Und wir machen zum Beispiel seit einigen Jahren eine sehr, sehr ausführliche Berichterstattung über alle Clubs, denen wir habhaft werden können, dass wir so fast jeden Tag über jeden Club, jeden Bundesliga-Club eine gehaltvolle Story liefern. Das sind Dinge, die uns unterscheiden von anderen und das ist sehr anspruchsvoll, das zu erfüllen, weil man will ja keinen Blödsinn abliefern, aber auch hier muss ich sagen, großes Lob an die Ideengeber, an die Kollegen und an die Jungs und Mädchen in Nürnberg, die das umsetzen. Das ist echt klasse, einfach gut und vor allen Dingen für uns, für die Zukunft natürlich ein Faustpfand. Auch das 200. Jahr noch zu erleben. Also ich dann nicht mehr, aber andere vielleicht. Ich hoffe auf meine Nachfolger, ja.
Also ich selber habe den Kicker als E-Paper und kann das tatsächlich auch nur empfehlen, denn morgens im Schlafanzug schon den Kicker in der Hand zu haben, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und es gibt ihn ja sogar schon den Abend vorher um etwa 22
genau,
Uhr.
Genau, genau.
Kann man ihn ja schon abrufen. Obwohl, Frank Lussef, das muss ich auch sagen, der Kicker hat hier in der Familie für Riesenwirbel gesorgt. Ich habe 30 Jahrgänge vom Kicker gesammelt und sie in Tüten verpackt, immer halbjahresmäßig. Es waren also 60 Tüten, die dann hier im Keller lagerten und beim letzten Umzug mit mussten. Und die Helfer haben geflucht ohne Ende, denn es ging vom 4. Stock in den 1. Stock. Und das fanden die nicht so gut, diese Idee. Aber gut, auch das haben wir überlebt.
Papier ist schwer.
Ja, leider. Bei E-Paper sammeln geht es ein bisschen leichter, das stimmt. Frank Lussef, vielen, vielen Dank. Fand ich höchst interessant, mal über die 100 Jahre Kicker gesprochen zu haben.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Klar, logisch.
5 Jahre darfst du noch, habe ich so den Eindruck, muss ich sagen. Nicht musst du noch, sondern darfst du noch. Ne?
absolut. Nee, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Darf ich noch.
Vielen Dank dafür.
Ich freue mich auf jeden Tag.
Das wünsche ich dir. Vielen Dank fürs Gespräch und vor allen Dingen bleib gesund. Dankeschön, Frank Lussef. Vielen Dank, Frank Lussef. Fand ich sehr interessant, mal diese Zeitreise mit dir zu unternehmen durch deine persönlichen 40 Jahre Kicker, aber eben durch die 100 Jahre, die der Kicker jetzt besteht. Vielen Dank dafür. Wenn ihr denn ein Feedback mal für mich habt, wie euch denn Bosses Bundesliga-Blog gefällt, dann würde mich das sehr freuen. Das könnt ihr mir zukommen lassen über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und dann melde ich mich gerne bei euch. Diese Wege könnt ihr auch nutzen, wenn ihr Themenvorschläge habt. Auch die will ich dann gerne mal umsetzen. Das habe ich in der Vergangenheit immer wieder mal machen können. Also liebend gerne her damit. Ja, das war's dann für heute. Dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.